Morgen. Haben wir eigentlich Italiener im Haus? Können wir einmal gemeinsam Mitleid machen? So? Oh. Schadenfreude ist doch manchmal. Nein, wir freuen uns über unseren Sieg. Das ist gut. Aber schön, dass ihr nach so einem Abend trotzdem euch aufgemacht habt, heute Morgen hier seid. Dankeschön. Wir sind ja gerade in der Predigtreihe, in einer heißen Predigtreihe. Also mir ist schon warm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ihr haltet es durch, frische Luft kommt. Und bevor jemand umkippt, hinten kann man sich auch noch ein Wasser holen im Foyer. Genau, in einer heißen Predigtreihe, heißer Sommer, heiße Fragen, haben wir uns gedacht, wir sind in der letzten Woche schon angefangen. Da ging es um Konsumverhalten, darf ein Christ eine Rolex tragen, war so das Stichwort. Und heute gehen wir in etwas anderes Spannendes hinein. Da heißt es heute, hat Gott ein Problem mit Sex? Das ist unsere Ausgangsfrage. So, jetzt ist Stille. Darf man Gott und Sex in einem Satz benutzen? Ich habe gemerkt, wenn man da so ein bisschen über nachdenkt, über dieses Thema, hat Gott ein Problem mit Sex, dass man so von zwei Seiten kommen kann. Man kann wahrscheinlich noch von mehr Seiten kommen, aber zwei Seiten, die mir ganz schnell so in den Kopf geschossen sind, von okay, es gibt Christen, je nach Prägung denkst du vielleicht, okay, also okay, Gott, Sex hat er schon geschaffen, ja, zur Fortpflanzung. Ja, also das ist okay, aber wenn dein Männlein und Weiblein miteinander intim werden, dann schaut Gott doch lieber weg und macht mal die Augen zu. Nicht, dass er noch rot dabei wird. So, das könnte so die eine Haltung sein, das eine, was so in deinem Hinterkopf steckt. Und ich glaube, das, was dahinter steckt, also der Gedanke dahinter ist eigentlich, okay, Gott hat das zwar geschaffen, aber so in mein Leben, da hat er jetzt aktuell auch nicht so reinzusprechen in diesen Lebensbereich, da klammer ich Gott mal lieber aus. Das ist auch okay, so wie wir das machen und leben. Und vielleicht kommst du auch als Nicht-Christ hierher oder vielleicht denkst du auch als Christ so, hey, Christen sind eigentlich total prüde. Die sind total altbacken. Also von einigen hört man ja so keinen Sex vor der Ehe oder sowas. Das geht ja gar nicht. Oder dann haben sie eine Bibel da oder einen Gott und guck mal, das Buch ist schon uralt, was soll das denn zu dem Thema überhaupt sagen können? Also da hole ich mir meine Infos doch lieber irgendwo anders her. So, und du hast so zwei extreme Pole, die ich jetzt mal so aufgezeichnet habe, von wo man kommen kann und auf dieses Thema drauf schaut. Und beim zweiten ist so ein bisschen, okay, Christen haben so ein veraltetes Bild von Gott, ist eigentlich das, was im Hinterkopf steckt, ist, das Bild von Gott ist, hey, Gott ist eigentlich eher so ein Spielverderber, also mit Spaß und so hat Gott überhaupt nichts am Hut. Das ist eher so die Spaßbremse. Und beim Thema Sex, also da kannst du Gott und Sex in einen Satz gar nicht bringen. Ja, außer so, ja, Gott ist dagegen. So, das ist eigentlich so das, was im Hinterkopf vielleicht steckt. Und ich glaube aber, egal von welchem Standpunkt du kommst, du sitzt jetzt hier nun mal und ich wünsche mir, dass du mir 30, 35 Minuten deine Aufmerksamkeit schenkst, weil jetzt sitzt du ja eh schon hier, und mal mit mir auf dieses Thema schaust. Denn ich glaube, dass es so ziemlich jeden irgendwie was angeht. Ja, also ich glaube, keiner kann da irgendwie die Ausnahme machen. Und bei diesem Thema ist ja so, dass Lust und Frust ganz eng beieinander sind. So jedem betrifft dieses Thema irgendwie. Und der Wunsch, der aber in allen von uns steckt, ist doch, dass Sexualität aufblühen kann und dass wir stabile und gesunde Beziehungen bauen. Also ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist oder egal wie du dich da einordnest, der Wunsch in uns allen, glaube ich, wäre so mal meine These, ist, Sexualität soll aufblühen. Ich wünsche mir eine schöne Sexualität in meinem Leben. Etwas, was schön ist, was Freude macht. Und ich wünsche mir stabile Beziehungen. Und ich glaube, dass die Bibel, egal wie alt sie ist, uns trotzdem einiges an Weisheit auch zu diesem Thema zu bieten hat. Ja, und zwar mehr als die Gala, mehr als JQ, mehr als, was weiß ich, der Playboy oder sonst irgendwelche Zeitschriften oder als die Bunte, da wo ja viel darüber gesprochen wird. Aber ich glaube, dass die Bibel ein Mehr an Weisheit hat. So, wir sind hier in der Kirche, das ist relativ normal, dass man in die Bibel reinschaut, ja, und guckt, was da drin ist, weil man halt Kirche ist. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Buch, was Gott uns gegeben hat, dass da Lebensprinzipien drin sind, die gut für uns sind. Starten wir mal in den ersten Punkt. Und den habe ich genannt, Gott findet Sex richtig gut. Ich höre noch kein Amen. Okay, mal gucken am Ende des Punktes. Und wir fangen mal ganz sachte an und gehen einfach mal in die Schöpfungsgeschichte. Ja, okay, der sechste Schöpfungstag, Gott schafft den Menschen. Und dort heißt es in 1. Mose 1, Vers 31, danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, also an diesem Tag. Und er sah, dass es sehr gut war. Okay, heißt ja erstmal, okay, alles, was er geschaffen hatte, alles war sehr gut. Ohne Ausnahme. Das heißt, Gott hat an dem Tag den Mann als Mann geschaffen und die Frau als Frau geschaffen. Inklusive der Geschlechtsteile, und Gott ist nicht dabei rot geworden. So, manchmal herrscht ja in christlichen Kreisen die Vorstellung, dass Gott zwar unsere Geschlechtsteile geschaffen hat, aber die Tatsache, dass Sex Spaß machen könnte, das war eher so eine Art Unfall. Das ist irgendwie so damit reingekommen, so, na, also Fortpflanzung okay, aber der Rest, Aber in der Bibel steht einfach nur, und siehe, es war sehr gut. Dieses sehr benutzt Gott ja auch nur am sechsten Tag, also sich seine Schöpfung anschaut, nur am sechsten Tag sagt er, und siehe, es war sehr gut. So, der Mensch ist eine geniale Erfindung von Gott, etwas ganz Besonderes in der Schöpfung. Und wenn wir uns mal anschauen, wie hat Gott den Menschen denn gemacht? Also nur mal, wir gucken uns mal die Frau an, ja, so ein bisschen Biologieunterricht. Wie hat Gott die Frau geschaffen? Also ich habe gelernt, die Frau ist so gemacht, dass sie einen Zyklus hat. Ja, meistens geht es um einen Monat, das kann auch abweichen, wie auch immer. Und an 3 bis 5 Tagen ist sie fruchtbar und kann schwanger werden. So im Regelfall, ja. So, wenn Gott ein Problem mit Sex hätte oder sagt, das darf keinen Spaß machen, hätte er es doch entweder so einrichten können, dass die Frau immer fruchtbar ist und bei jedem Sex entsteht ein Kind. Oder er hätte irgendwo in der Bibel geschrieben, ja, ihr dürft nur miteinander Sex haben, wenn die Frau auch fruchtbar ist. Steht da aber nirgends. Sondern Gott hat die Frau so geschaffen, dass in 3 bis 5 Tagen ist sie fruchtbar. Und an den meisten anderen Tagen, so 25 Tage, kannst du einfach Sex haben und Spaß haben, weil es schön und was Tolles ist für die Beziehung. Einfach so hat Gott sich das gedacht. Fand ich gut. Meine Stufe weiter. Gott ist nicht nur Erfinder von Sex, er findet das auch nicht nur gut, sondern wenn du in die Bibel reinschaust, wirst du feststellen, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, also es ist nicht so, dass da irgendwie, das grenzen wir mal aus, dieses Thema, ganz und gar nicht. Also das, was man vielleicht auch Kirchen oder Christen an der Stelle vielleicht vorwirft, entspricht gar nicht so dem, was die Bibel davon hält und wie Gott auch damit umgeht. Das ist ja Gottes Wort an uns. Und ich lese mal 2 Verse vor. Den einen aus Sprüche 5, da heißt es, deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Also jung heiraten, ist schon mal gut. Sie ist wie eine liebliche Gazelle. So alle Männer zu ihren Frauen, du bist wie eine liebliche Gazelle. Batz. Wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich alle Zeit berauschen. Ihre Liebe soll dich stets in den Bann ziehen. Oh, was steht denn da? Steht da wie ich Brüste? Steht das auch im Grundtext? Steht da wie ich an der Liebe berauschend? Oder gab es einen Übersetzungsfehler, na? Und die Frauen denken, nein, was erzählt der da vorne? Muss der solche Sachen? So, also das, was wir da lesen, das klingt doch nicht irgendwie nur nach Fortpflanzung, sondern das klingt nach Erotik. Und die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, ist er überhaupt nicht peinlich berührt, sondern ist er ganz offen mit. Natürlich ist die Frage, in welchem Kontext thematisiert man solche Dinge? Wo spricht man darüber? Bringt man dann den Playboy raus? Nein, das meint die Bibel nicht. Aber sie macht bei diesem Thema Sex und Erotik, das lässt sie nicht außen vor. Sie sagt nicht, das ist ein Lebensbereich, der nicht interessiert, sondern sehr wohl, da gibt es ein ganzes Buch. Zum Beispiel in Hohelied heißt es dann weiter, oder es ist ein anderer Text, du hast mein Herz verzaubert, meine Schwester, schreibt Salomo, meine Braut. Du hast mein Herz verzaubert mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit dem Geschmeide deiner Halskette. Gut, das ist nicht mehr so unser Wortwahl heute, aber so verstehen tun wir das so, die Anklänge da drin. Ne? Wie wundervoll ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel süßer ist sie als Wein und der Duft deiner Salben ist köstlicher als alle Gewürze. Deine Lippen, meine Braut, sind wie träufelnder Honig. Ja, Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Zungenküsse. Ist nichts Neues. Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Und was irgendwie so nach Goethe oder sonst wem klingt, ist im Hohelied ein ganzes Buch, wo beschrieben wird die Liebe zwischen Mann und Frau. wo Salomo da schreibt, in einer sehr poetischen Sprache, wo die ganzen körperlichen Reize auch nicht ausgelassen werden. So Mann und Frau genießen die Nähe des anderen, fühlen sich zueinander hingezogen. Sie sehen sich nacheinander und haben nur Augen füreinander. Das findest du im Hohelied. Ja? Also wenn du Spaß hast, kannst du ja mal durchlesen. Am besten mit deinem Partner zusammen. So, ein ganz wichtiger Punkt ist, Gott hält diesen erotischen Aspekt der Sexualität nicht für zu unheilig, um ihn in der Bibel anzusprechen, um ihn dort zu thematisieren. Im Hohelied wird klar, dass Zärtlichkeit und körperliche Anziehung zu Gottes Geschenkpaket der Sexualität dazugehört. Nochmal, Gott gibt in der Bibel etwas, wo er sagt, dieser erotische Aspekt der Sexualität, das ist mir nicht zu unheilig, das ist nicht schmutzig oder sonst irgendwas. Finde ich gut. So, das ist die Basis, von der wir kommen. Ja, Gott findet Sex richtig gut. Und so gehen wir auch in die nächsten Punkte rein. Das ist mir wichtig. Das ist die Basis, von der wir kommen. Gott hat etwas geschaffen mit richtig viel Erotik drin, was richtig gut ist. Gott findet Sex richtig gut. Okay, und so können wir in den nächsten Punkt starten. Gottes Leitplanken. Leitplanken kennen wir von der Autobahn. Ne? Ich bin immer ganz froh, dass es die gibt. Gibt mir so ein bisschen Sicherheit. Ich glaube, Gott hat gute Absichten mit Menschen. Er will, dass Leben gelingt. Das ist Gottes Grundabsicht. So, auch da ist wieder dein Gottesbild sehr entscheidend. Was für ein Bild habe ich von Gott? Ist da ein Gott, der einfach immer nur auf mein Leben schaut? Gibt es da Fehler? Du hast einen Fehler gemacht? Falsch, ich mache einen Strich. Oder habe ich das Gottesbild, Gott hat mich geschaffen und Gott will, dass mein Leben gelingt. Das ist sein Anliegen. Er möchte, dass ich ein gutes Leben habe, was gelingt, was aufblüht. Und das ist eine ganz... ganz wichtiger Punkt, mein Gottesbild, auch bei diesem Thema. So, Gott sieht Sexualität ganzheitlich. Ja? Und hat sich das auch ganzheitlich ausgedacht. In den Medien finden wir häufig so, dass Liebe und Sex, das kann man voneinander trennen. So, das eine ist, du springst mit jemandem in die Kiste, hast ein bisschen Spaß und dann hast du halt noch eine Partnerschaft, die ist dann irgendwie auf Liebe angelegt und ja, und da wird versucht, das zu trennen. Aber ich meine, wenn man nicht so ganz oberflächlich an der Sache bleibt, dann wird man ganz schnell erkennen, und auch da wieder, egal ob Christ oder nicht Christ, dass da wesentlich mehr hintersteckt, als nur mal miteinander in die Kiste zu hüpfen. So, das ist wie bei so einem Eisberg. Eisbergmodellen wird den meisten irgendwie was sagen. Und du siehst, oberhalb der Wasseroberfläche siehst du so ein bisschen was vom Eisberg. Das ist das so, okay, wir springen miteinander in die Kiste. Und, aber darunter ist noch viel, viel mehr etwas, was dem Ganzen überhaupt erst Stabilität gibt. Etwas, was viel weiter noch unter die Oberfläche geht. Etwas, was noch viel, viel tiefer geht. So, und wenn Gott Leitplanken für Sexualität gibt, hat er immer diesen gesamten Eisberg vor Augen. Er schaut nicht nur irgendwie, okay, das, was ihr im Bett macht oder an anderen Orten, sondern er schaut da drunter und sagt, hier, dafür gebe ich dir Leitplanken, damit das Ganze gut gelingt, weil ich möchte, dass dein Leben gelingt, dass es aufblüht in jedem Lebensbereich. Wir gucken mal einen Text aus 1. Mose 2, ab Vers 18. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Also da hat er erst Adam geschaffen. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Auch da klingt wieder irgendwie, okay, entweder traut Gott nicht, dem Mann nicht zu, alleine zu leben. Er kriegt sein Leben nicht auf die Reihe. Oder er sagt, hey, ich will, dass sein Leben gelingt. Ich möchte, dass etwas Gutes ist. Er sieht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine lebt. Ich will ihm also ein Wesen schaffen. Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von Tieren und Vögeln und brachte sie zu Adam, um zu sehen, welchen Namen er ihm geben würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und den wilden Tieren Namen, doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. So, wie stellt man sich denn das ganz bildlich vor? Okay, Gott und Adam sind im Paradies unterwegs und Gott sagt, hey Adam, ich habe eine Aufgabe für dich. Du darfst den Tieren hier die Namen geben. Ich schicke die alle zu dir und du gibst den Namen. Ja, dann kommen die ersten, haben Rüssel im Gesicht. Sagt Adam, Elefant und Elefantine. Kommen die nächsten Tiere, Schildkröte, Schildkrötine. Esel, Eselin. Löwe, Löwin. Und so weiter und so fort. Und es dauert bei Adam eine ganze Weile. Er gibt den ganzen Tieren die Namen und irgendwann denkt er, okay, Löwe, Löwen, 1+1. Und irgendwann denkt er, und ich? Gott und ich? Also ich bin irgendwie alleine. Keins von diesen Tieren passt zu mir. Die sind alle zu zweit, aber ich bin hier irgendwie alleine. Adam, ja, du hast es verstanden, genau. Dann heißt es weiter. Da ließ Gott, der Herr, Adam in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihn, eine seiner Rippen, und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann formte Gott, der Herr, eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus. Alle Männer sagen zu den Frauen, endlich! Alle sind ruhig. Leidenschaft sah gestern Abend bestimmt anders aus bei euch. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Adam und seine Frauen waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Das, was wir hier in Vers 24 lesen, sind Gottes grundlegende Leitplanken für das Zusammenleben von Mann und Frau, für Beziehungen. So, Gott setzt hier eine Schöpfungsordnung. Ja, eine Ordnung, die weltweit gültig ist. Für die ganze Welt sagt er, das ist die Ordnung, in dem das gelebt werden soll. So soll das sein. Ja, also man sieht das in dem Vers, ich kann es halt nicht lesen, weil es so hell ist. Das erklärt, warum der Mann Vater und Mutter verlässt und so weiter. So, das, was davor passiert, Gott nimmt aus Adam etwas und schafft ihm ein Gegenüber, seine Frau. Das erklärt, so dieser Akt erklärt, warum das andere so und so passiert. Und hinterher sehen wir, es wird wieder zu einer Einheit. Ja, sie werden zu einer Einheit. Und deswegen sagt Gott, das ist hier meine Schöpfungsordnung. Dieser Text, dieser Vers 24, wird im Neuen Testament dreimal wiederholt. Dreimal bekräftigt und allein daran siehst du, okay, der hat Gewicht, da steckt wirklich was drin. So, das eine ist in Matthäus 19, da greift Jesus diesen Vers auf und ergänzt ihn mit den Worten, so was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Oder in Epheser 5, da ist Paulus und der gibt noch so ein paar Ehetipps dazu. Von einem Ehelosen ein paar Ehetipps, sind trotzdem gut. So, in diesem Vers steckt Gottes Idee für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und wenn man sich den Vers anschaut, dann kann man drei wichtige Ebenen da drin entdecken. So, das erste, die Eltern verlassen. Sich an seine Frau bindet, also an seinen Partner binden und zu einer Einheit werden. Der erste Schritt, die Eltern verlassen. Und das meint ja nicht irgendwie, dass der Junge aus dem Fenster klettert und dann zu seiner Freundin geht, sondern das meint ja etwas, eine verbindliche Beziehung zu kappen, die zu trennen, so, weil das die Voraussetzung ist, um eine neue, tiefe Beziehung eingehen zu können. Die alte Beziehung verlassen, das heißt nicht, irgendwie den Kontakt zu den Eltern nun abzubrechen, ja, jetzt rennen alle Kinder nach Hause, Mama, Papa, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Nein, sondern es bedeutet, unabhängig zu werden, nicht mehr von den Eltern abhängig zu sein. So, meine Frau ist ja gerade schwanger, wir erwarten unser Baby in diesem Monat, und es soll auch gar nicht mehr ganz so lange dauern, das reicht irgendwann. Aber diese haben eine besondere Verbindung, nennt man Nabelschnur. Ohne diese Verbindung könnte das Baby nicht leben. Wenn es raus ist, siehst du aber zu, dass diese Verbindung gekappt wird, weil auch ansonsten Leben nicht möglich ist. Entwicklung ist nicht möglich. Das ist ja sichtbar, das kann man sich leicht vorstellen. Wenn du deine Eltern verlässt, dann ist es eher eine emotionale Kappung der Nabelschnur von deinen Eltern. Ja? Du wirst eigenständig, du wirst selbstständig. Und das meint dieser Bibeltext. Du verlässt Vater und Mutter. Und das Interessante ist, dass man häufig in den ersten Ehejahren das noch so merkt, okay, das ist noch nicht so hundertprozentig gekappt. Ne? Also weil man ganz leicht verteidigt man seine Herkunftsfamilie, irgendwelche Eigenarten. So was ich dann sagt dein Vater, deine Mutter kann nicht kochen. Und du fühlst dich total angegriffen, obwohl du ja gar nicht selber gemeint bist, sondern deine Mutter. Aber du fängst an, das zu verteidigen. Oder in anderen Gebieten, ne, wo man das macht. Und erst im Laufe der Zeit merkst du, okay, da ist eine Kappung und wir werden zu einer Einheit. Die Eltern verlassen hat auch ein Stück was mit einer finanziellen Unabhängigkeit zu tun. Ja, also ich bin nicht mehr abhängig von der Versorgung meiner Eltern. Das heißt nicht, dass ich schon das Haus gebaut haben muss oder sonst irgendwas, aber wenn deine einzige Einkommensquelle die deiner Eltern ist, die Unterstützung, das ist irgendwie nett von deinen Eltern, aber das wird das fürs Fundament nicht ausreichen, so, weil das häufig irgendwelche Brandherde in sich birgt, weil sie sind ja die Geldgeber. Die zweite Ebene, sich an seinen Partner binden, da heißt es, sich an seine Frau zu binden, sodass nachdem man sich von den Eltern gelöst hat, kann man eine neue Bindung eingehen. Paare schließen Bund miteinander. Es gibt also einen öffentlich-rechtlichen Akt, nach dem jeder weiß, dieser Mann und diese Frau sind miteinander verbunden. Die gehören zusammen. Das ist etwas Neues. Sie legen ein gegenseitiges Treueversprechen ab. Und wenn man in den Text in Matthäus 19, den ich gerade schon zitiert habe, reinschaut, wo Jesus ja gefragt wird, hey, wie sieht das aus mit Ehe, Ehescheidung und so weiter, antwortet er mit diesem Vers 24. Und nachdem er den Vers zitiert hat, zieht er daraus ja die Schlussfolgerung, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, das ist diese Verbundenheit, die auch schon bei Adam und Eva dort gemeint ist. Es geht also um eine dauerhafte Verbindung zwischen Mann und Frau. Es geht um lebenslange Treue, wo auch Gott im Geistlichen etwas zusammenfügt. Die dritte Ebene, zu einer Einheit werden. Und eigentlich heißt es dort so etwas wie, sie werden ein Fleisch. Und das deutet ja schon etwas an von, okay, sie verbinden sich körperlich auch miteinander, sie schlafen miteinander. Die beiden lieben sich so sehr, dass sie zu einer Einheit verschmelzen. Und das Ganze passiert nicht nur dort, wenn man miteinander Sex hat, sondern das ist ein Stück auch Symbol für all die anderen Lebensbereiche, wo man zueinander kommt, wo man eine Einheit wird, wo man eins wird. Man beginnt eine gemeinsame Lebensvision zu entwickeln, das Leben gemeinsam zu gestalten. Bei diesen drei Ebenen, oder man könnte auch sagen, bei diesen drei Schritten, finden wir auch im Neuen Testament immer wieder genau diese Reihenfolge. Ja, genau diese drei Schritte. Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden und eine Einheit werden, genau in dieser Reihenfolge. So Gottes Leitplanken für ein aufblühendes Sexleben ist der Bund zwischen Mann und Frau. Und in unserem Breitengraden nennt man das ganze Ding Ehe. So, bei Adam und Eva hieß das noch nicht so. Ja, aber bei uns ist das, was damit gemeint ist, dieser treue Bund, der gemacht wird, das nennen wir hier Ehe. So, und wenn Sexualität diesen sicheren Rahmen hat, ich glaube, dann können Leib und Seele, dann können Herzen und körperliche Nähe, das kann dann wirklich aufblühen. Aber warum ist Gott denn das überhaupt so wichtig? Warum sind Gott so Leitplanken, die er setzt, einfach so wichtig? Könnte man nicht einfach irgendwas machen? Irgendwie einfach leben und Spaß haben? So, in der ganzen Bibel findest du, dass Sex ja immer ganzheitlich gesehen wird. Gott hat sich das ganzheitlich ausgedacht. Und es geht nicht darum, dass Menschen einfach nur miteinander schlafen. Es geht darum, dass man sich durch diese körperliche Intimität als ganze Person näher kommt, also auch diese seelische Verbindung zueinander wächst, dass man zusammenwächst, eine Einheit wird. Und das ist ein Prozess des Zusammenwachsens. Das Lustige ist, selbst in der Biochemie kann man das beobachten, dass es passiert. So, es gibt einen Botenstoff, also ein Hormon, das heißt Oxytocin. Und wenn man miteinander schläft, dann wird dieser Botenstoff ausgestoßen, dieses Hormon. Das fließt in den Körper und das führt dazu oder das erhöht den Wunsch, das verstärkt das, bei einem Menschen bleiben zu wollen und ihn zu beschützen. Interessant, oder? Also es ist nicht einfach nur miteinander Spaß haben, sondern passiert etwas im Körper, was Einheit schafft, an dieser Stelle mal durch Hormone. Ja, etwas, was ausgestoßen wird. Das Gleiche passiert auch beim Stillen. Das ist das gleiche Hormon. Mutter und Kind werden aneinander gebunden. So, also Gott hat sich anscheinend beim Sex noch ein bisschen mehr als Fortpflanzung und Spaß gedacht, sondern Sex soll die Bindung zwischen zwei Menschen verstärken. Gott hat den ganzen Eisberg im Blick und nicht nur das da oben. Gott möchte, dass durch den Sex eine tiefe Beziehung zwischen Mann und Frau entsteht. Das ist sein Anliegen dahinter. Und in dieser Beziehung soll die Sehnsucht des Menschen nach Liebe, Annahme und Geborgenheit ein Stück weit gestillt werden. Manchmal sagen wir Christen ja, du brauchst nur Jesus. Aber das, was wir gerade da in 1. Mose gelesen haben, widerspricht dem eigentlich. Es gibt etwas, was Gott nicht stillen wird. Du kannst mit ihm darüber im Gespräch sein und so weiter. Es gibt auch etwas, was er in dem Partner angelegt hat. Der letzte Punkt heißt Liebesleben. Und da werden wir nicht, da möchte ich einfach ein paar, nimm es mal, praktische Tipps mitgeben. Ja, irgendwas, was man mit nach Hause nehmen kann nochmal. Damit Liebe auch wirklich lebt, damit Liebe wächst, damit vielleicht Liebe oder das Liebesleben auch neu erwachen kann. Und ich glaube, auch da gibt es wieder so ein paar Grundbedingungen, damit das Liebesleben beginnt. Also jetzt nicht einfach irgendwelche Dinge ausprobieren, sondern Sex und Erotik gehören ja nach Gottes Absicht zu einer gesunden Beziehung dazu. Okay? So, sie würzen das Zusammenleben, sorgen für Tiefgang und Stabilität. Aber damit das möglich ist, gibt es so ein paar wichtige Spielregeln. Und ich glaube, die wichtigste davon ist, dass ein Paar seine Sexualität so gestaltet, dass keiner von beiden körperlich oder seelisch dabei Schaden nimmt. Und das hört sich vielleicht so selbstverständlich an, aber leider ist es häufig genug nicht der Fall. So, gegenseitiges Vertrauen und Nähe können durch Sex und Erotik entstehen, aber genauso braucht es ja auch Vertrauen und Nähe, damit Sex und Erotik sich entwickeln können. So, das muss in allen Bereichen der Beziehung gelebt werden. Das untere vom Eisberg, ja, das spielt, hat eine immense Bedeutung für das, was du oberhalb der Wasseroberfläche überhaupt sehen kannst. Und falls du dich an dein Eheversprechen erinnerst, da versprechen sich Mann und Frau, zueinander zu stehen, treu zu sein, im Guten und im Schlechten miteinander unterwegs zu sein. Und diese gegenseitige Treue macht es möglich, dass man sich mit dem anderen seelisch und körperlich ohne Vorbehalte und Angst öffnen kann. So, das führt letztlich zu einem erfüllten Liebesleben. Sex und Ehe, Intimität und Verantwortung gehören nach Gottes Absichten zueinander. Das kannst du nicht voneinander trennen, weil sonst etwas schiefläuft, sonst kommst du von der Autobahn ab. So, vor dem Standesamt sind es ja irgendwie nur Worte, das ist eine Willenserklärung, ja, da sagt man etwas. Aber wie man es lebt, das steht ja meistens noch auf einem ganz anderen Platz, auf einem ganz anderen Blatt. Aber es ist so entscheidend, bin ich meinem Partner gegenüber treu, und ich kann ja auch schon im Vorfeld einer Ehe treu sein, im Vorfeld einer Beziehung treu sein. Meine Gedanken, bin ich in denen treu? Wenn ich vorm Computer sitze, bin ich dort treu? Wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, halte ich dort mein Treueversprechen? Das ist das untere vom Eisberg, damit Sexualität aufblühen kann. Und Gott ist ziemlich realistisch. So, er weiß, wie wir gestrickt sind. Und deswegen wird er auch nicht müde, uns auf bestimmte Dinge hinzuweisen. Auch mal den Finger irgendwie drauf zu zeigen. Und nicht als etwas Richtendes, sondern weil er sagt, ich möchte, dass deine Sexualität aufblüht, dass du eine gesunde und stabile Beziehung hast. Und da heißt es in Matthäus 5, da sagt Jesus, ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn ich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zu Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Alter, das sind mal harte Worte, oder? Zack, zack, da ist Jesus knallhart. Warum? Um jemanden zu verurteilen, um jemanden fertig zu machen, Angst zu machen, du kommst in die Hölle. Nein, weil sein Anliegen ist, ich möchte nicht der Spielverderber sein, sondern ich benutze hier so krasse, auch warnende Worte, weil mein Anliegen ist, das ist mein Grundanliegen, dass deine Beziehung stabil ist, dass deine Sexualität aufblühen kann. Und all die Dinge, die daneben sind, auch der Seitensprung im Kopf, führt nicht dazu, sondern macht das kaputt. Das ist Gottes Anliegen an der Stelle dahinter. Nicht Verdammnis, sondern hey, ich zeige dir den Weg zum Leben. Und auch in diesem Lebensbereich möchte ich, dass das Ganze aufblüht. So, wenn deine Beziehung durch Seitensprünge, gedankliche Seitensprünge, Pornografie oder sonst irgendwas belastet ist, hol dir Hilfe von außen. Nimm Gott damit rein. Lass sie nicht in diesem Lebensbereich irgendwie draußen vor der Tür stehen, sondern nimm Gott damit hinein. Hol vielleicht auch enge Freunde mit hinein und sag, ich möchte da mal mit dir über was sprechen. Nimm vielleicht Seelsorge in Anspruch, da wo vielleicht Heilung passieren muss. Aber geh den nächsten Schritt. Sag nicht, ich lasse die Tür zu und ich mache das mit mir selber aus. Das ist deine Verantwortung, die du trägst. damit dieser Lebensbereich aufblühen kann. Ich möchte noch mit 3 Mythen übers Liebesleben aufräumen, die es da so gibt. Der erste Mythos: Je jünger die Beziehung, desto besser der Sex. Ich war gestern auf einem Junggesellenabschied. Das heißt, sie werden demnächst heiraten, werden dann ihre Hochzeitsnacht haben, die Flitterwochen. Und ich wünsche ihnen, dass sie richtig viel Spaß haben miteinander, dass sie eine richtig tolle Zeit haben. Aber eine ganz tiefe Wahrheit ist, das erste Mal ist das erste Mal. So, du hast noch viel vor dir. Du kannst dort weitergehen. Übung macht den Meister mit einem Partner. Ja, das nicht je jünger die Beziehung ist, umso frischer und toller ist das, sondern das ist auch ein Reifeprozess. Das Lustige ist, Studien haben gezeigt, dass so eine befriedigende Anpassung der sexuellen Beziehung, also dass beide glücklich sind mit dem Sexleben, so wie das gestaltet wird, dass es bei einem durchschnittlichen Paar nach 6 Jahren eintritt. Also nicht in der ersten Woche, nicht in den ersten 2 Monaten, nach 6 Jahren. Das ist Arbeit, da redet man miteinander, das ist ein gemeinsamer Weg. So beim durchschnittlichen Paar. Es gibt auch ein paar, die nach 1 Jahr, so 10%, aber 12% auch erst nach 20 Jahren. Oh, das ist ein langer Weg. Sex ist so ein bisschen wie Feuer. Ja, es braucht auf der einen Seite braucht es diesen geschützten Rahmen, weil sonst kann das ganz verheerend sein. Aber ein Feuer geht auch aus, wenn du kein Holz nachlegst. So, dein Feuerkorb, dein Kamin, der wird ausgehen, wenn du kein Feuer nachlegst. Und genau das Gleiche ist, hey, nicht oh, am Anfang der Beziehung, ja, da war das gut, aber jetzt vergiss es. Hey, mal so einen Holzscheit nehmen und nachlegen, daran arbeiten, dass es weitergeht. Der zweite Mythos: Meine Beziehung ist ein Selbstläufer und bedarf keiner Arbeit. So, keiner von uns würde das vermutlich unterschreiben. So, keiner von uns glaubt das. Aber ich habe festgestellt, ganz oft leben wir das. Als sei unsere Beziehung ein Selbstläufer. Oh, läuft schon so. Müssen wir nicht dran arbeiten, nichts machen. Das Problem dahinter ist, dass unsere Beziehung dann auf Gefühlen beruht. Und Gefühle fahren gerne mal Achterbahn. Gefühle sind nicht schlecht, die sind manchmal auch gute Hinweise. Aber Gefühle sollten niemals vorne in dem Zug sein und Schaffner sein und sagen, wo es hingeht. So, da sollte jemand sein, der gute Entscheidungen trifft. Das Problem bei Gefühlen ist, heute habe ich tolle Gefühle, die Beziehung läuft ganz gut. Morgen habe ich schlechte Gefühle, oh, beenden wir die Beziehung. Nicht daran festmachen. Und das Interessante ist, wenn man mal in die Bibel reinschaut, gibt es auch dort einen Tipp von Paulus, unserem Single. Da heißt es in 1. Korinther 7, der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen. Dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Klare Worte von Paulus. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich nach intensiver dem Gebet widmen zu können. So, Christen, entweder Sex oder beten. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Das ist aber nur eine Empfehlung von mir, kein Gebot. Okay, Paulus, das klingt unromantisch. So, das klingt nämlich nach einer Entscheidung. Und das findet man in der Bibel immer wieder. Hey, triff Entscheidungen für dein Leben. So, ich werde jetzt nicht den ganzen Text auslegen, den kann man auch leicht irgendwie falsch verstehen, aber das, worauf es mir ankommt, ist, triff eine Entscheidung. Ich will an meiner Beziehung arbeiten. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann arbeite ich daran, dass unsere Herzen beieinander sind, weil auch das unten der Eisberg ist, damit guter Sex möglich ist. So, das spielt auch mit rein, die Andersartigkeit des anderen zu verstehen. Der andere ist anders als ich. Die Unterschiedlichkeit des anderen anzuerkennen, lieb zu gewinnen, die kleinen Macken, die da sind, ihn lieben zu lernen, mal die Brille des anderen aufzusetzen, seine Lebensbrille. Hey, der sieht das anders als ich. Das ist nämlich eine andere Persönlichkeit. Ja, also für Männer, damit man es leichter versteht. Das gilt für viele Lebensbereiche. Das ist auch in keinster Weise abwertend, aber Männer und Frauen sind unterschiedlich von Gott geschaffen. Beide sind gut geschaffen, okay? Aber für uns Männer manchmal schwer zu verstehen. Hey, gestern habe ich ein Teelicht angemacht, wir hatten Romantik, warum funktioniert das heute nicht mehr? Die Frau denkt sich, heute Abend habe ich schöne Wäsche an. Klappt heute, morgen, übermorgen, klappt immer bei uns. Gilt für viele Lebensbereiche, ja? So, wenn deine Beziehung auf Gefühlen basiert, dann wirst du erleben, dass man sich gehen lässt, ja? Dinge flauen ab. Mal eine Frage an dich, wann hast du bewusst das letzte Mal etwas für deinen Partner getan, um zu sagen, ich stärke unsere Liebe? Wann hast du dich mal wieder so richtig aufgebrezelt? Ja, also zu Anfang der Beziehung, da guckt man noch 10-mal in den Spiegel, bevor man sich trifft. Irgendwann lässt man sich gehen. Natürlich, man teilt das Leben, man darf auch den Schlafanzug des anderen sehen. Aber mal wieder bewusst zu sagen, ich stärke unsere Ehe. Ich lasse mich das was kosten. Und übrigens, Männer, nicht immer nur mit dem Hintergedanken, vielleicht habe ich dann heute Abend Sex. Ja, also ich bringe den Müll raus, so, haben wir heute Abend ein Date? Sondern sagen, ich stärke den Eisberg unten. Ich investiere dort. Der dritte Mythos ist, Spontanität ist alles. So in jedem zweiten Film wirst du irgendwie sehen, okay, die treffen sich, zack, dann passiert jetzt James Bond irgendwo unterwegs, zack, trifft eine Frau, fertig, aus, Mickey Mouse. So immer und überall sofort. Hey, Filme lügen, oder? Wissen wir, ne? Aber manchmal prägen sie uns dann doch. Wir denken, oh, so müsste es sein, es geht nur spontan. Nein, der große Tipp ist, man darf planen. Verabrede dich mit deinem Partner. Hey Schatz, haben wir heute Abend ein Date? Das hilft, um sich auf Dinge vorzubereiten, den Tag entsprechend zu planen. Das hilft dabei, eine lustvolle Begegnung zu schaffen. Ja, also mal wegfahren, ein Wochenende sich Zeit nehmen für sich, mal was einkaufen gehen zum Anziehen, mehr brauche ich glaube ich nicht sagen, sich mal was einfallen lassen, mal kreativ werden. Hey, daran arbeiten, dass das ein aufblühender Lebensbereich ist. Und ich glaube, der aller wichtigste Punkt, der uns aber manchmal schwerfällt, drüber reden. Ehrlich voneinander werden, zu fragen, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Ja, in diesem Lebensbereich über Sex zu sprechen, was gefällt dir nicht. Meine Wünsche kommunizieren. So, wenn dein Partner fragt, hey Schatz, gefällt dir unser Sexleben? So, ja, alles super. Und innerlich denkst du, hey, weißt du was, unser Sexleben ist so spannend wie das von Biene Maya. Du bist der Anwalt deiner Wünsche. Das heißt nicht, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, aber wenn du sie nicht aussprichst, wird sie niemand aussprechen. Also drüber sprechen, miteinander kommunizieren. Dabei nicht manipulieren. Und die Grenze ist immer da, wenn ein Partner sagt, nein, das möchte ich nicht. Da ist die Grenze. Da manipuliert man nicht, da macht man nicht weiter. Aber ansonsten offen und ehrlich drüber sprechen. Auch das ist ein Prozess. Ich gratuliere allen, die das schon wunderbar machen, miteinander reden, auch über solche Dinge. Genau. So, wenn man nicht drüber spricht, bleiben es einfach Annahmen. Und ich habe gedacht, ich gebe nur 3 Fragen mit, die man so benutzen könnte, wenn ihr als Paar heute Abend zusammensitzt auf der Couch. Was brauchst du, kann man mal seinen Partner fragen, was brauchst du, um in der richtigen Stimmung für Sex zu sein? Kerzenschein oder andere tolle Dinge. Wie oft hättest du gerne Sex? Und jetzt die beste Frage, wie könnte ich dazu beitragen, dass unsere sexuelle Beziehung noch befriedigender wird? Was wünschst du dir von mir? Was kann ich investieren? Vielleicht sagst du auch, hey, bei uns ist schon lange tote Hose und eigentlich sind wir total frustriert in unserer Beziehung. Das ist ein Lebensbereich, der läuft eigentlich gar nicht mehr. Der ist tot, da ist nichts mehr. Und drüber reden, haben wir noch nie, fällt uns schwer, kriegen wir eigentlich gar nicht hin. So, dann ist mein erster Rat an dich, versuch doch mal zusammen damit zu Gott zu gehen, dort Worte zu finden, mit Gott drüber zu sprechen und zu sagen, Gott, wir laden dich in diesen Lebensbereich ein, weil du sagst, es ist gut für die Partnerschaft, es ist gut für die Ehe, eine aufblühende Sexualität zu haben. Das ist Gottes Ding und auch dort kann er Neues schaffen, Leben wecken. Auch dort wiegt die Auferstehungskraft Jesu Christi. Vielleicht brauchst du in diesem Bereich auch Heilung. Vielleicht brauchst du da Befreiung, weil Altlasten, die du noch mit dir rumschleppst. Vielleicht ist da viel Frust, tiefe Verletzungen. so, oder in einer Partnerschaft steckt man eben in dieser Sackgasse und eigentlich ist es nur noch eine Lebensgemeinschaft. Aber ich glaube, wenn Jesus in diesem Lebensbereich mit drin ist, dann gibt es auch hier den nächsten Schritt. Dann gibt es nie ein, es ist aus. Sondern Jesus kann Neues machen, weil Gottes Plan für eine gesunde Ehe eine erfüllte Sexualität beinhaltet. Ich habe gedacht, ich gebe noch zwei Buchempfehlungen mit. Das eine ist von Leo Bigger, Liebesleben. Ich habe die auch da vorne liegen. Wer hinterher noch mal einen Blick reinwerfen will, darf das gerne tun. Wer eine unkonventionelle Sprache mag, ehrliche Worte, jünger ist, der kann sich das holen. So, Liebesleben. Und das andere, wer ganz tief in das Thema einsteigen will, ein paar mehr Seiten lesen möchte, seriöse Bücher lesen möchte, nein, das andere ist auch seriös, sei das andere Buch empfohlen. Und ich würde die Band einmal bitten, nach vorne zu kommen und dass ihr mit mir aufsteht. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dort, wo du der Mittelpunkt im Leben bist und dort, wo du es nicht bist, möchte ich dich bitten, dass du an Herzenstüren klopfst, dass du wieder Mittelpunkt wirst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in allen Lebensbereichen etwas zum Aufblühen bringen möchtest. Ich danke dir dafür, dass dir das Thema Sexualität, dass es nicht irgendwie was Peinliches für dich ist, nichts, was du beiseite legst, sondern etwas, wo du sagst, dafür habe ich Leitplanken gegeben. Da habe ich etwas gegeben, weil ich möchte, dass es aufblühen kann. Und ich möchte dich bitten darum, dass du etwas Neues wächst. Dort, wo das vielleicht erloschen ist bei Paaren, da möchte ich bitten, dass du ein neues Feuer schenkst, eine neue Leidenschaft. Gott, ich bitte dich, dass du Wege und Möglichkeiten schenkst, darüber zu sprechen. Ich möchte dich bitten, da, wo ja Verletzungen sind, dass wir das angehen, dass wir mit Menschen drüber sprechen, dass dort Heilung hineinkommen kann. Gott, das ist ein Thema, was viel Frust auch auslösen kann. Und ich möchte dich bitten, dass du dort neue Hoffnung schenkst. Gott, ich möchte dich einfach auch bitten für alle Singles, was vielleicht auch dort ein Frustthema ist, was ein herausforderndes Thema ist, möchte ich bitten, dass du dort auch dort Heilung schenkst. Möchte ich bitten, dass du einen Weg aufzeigst, gut damit umzugehen. Gott, ich danke dir dafür, dass du gute Gedanken über unser Leben hast, dass du Gutes meinst und dass du möchtest, dass unser Leben aufblüht. Und ich möchte alle Ehen segnen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.